Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. So steht es im Hebräerbrief 3, Vers 15. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie herzlich heute an diesem Gottesdienst begrüßen. Liebe Gemeinde, Sie haben es vielleicht von Freunden und Bekannten gehört oder gestern in der Zeitung gelesen. Unser Pfarrer Andres Michael Kuhn hat aus persönlichen Gründen um seine Versetzung gebeten und wird unsere Gemeinde verlassen. Nach fast 30 Jahren Dienst in unserer Gemeinde ist das für uns ein Schock. Pfarrer Kuhn hat seine Entscheidung am vergangenen Donnerstag dem Presbyterium mitgeteilt und wird im Rahmen der heutigen Abkündigung das Wort an Sie richten. Wir planen einen Verabschiedungsgottesdienst für den 18. März und wollen die weiteren Schritte von Pfarrer Kuhn und seinen Angehörigen in Gottes Hände legen. Und dies tun wir in besonderer Form heute in den heutigen Fürbitten. Im Predigttext für den heutigen Sonntag heißt es: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Beim Lied nach dem Glaubensbekenntnis sammeln wir den Klingelbeutel ein für die diakonischen Aufgaben der eigenen Gemeinde. Und nun wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst.
Wir beten mit Worten aus Psalm 119. Wir sprechen diese Worte im Wechsel. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen: Wann tröstest du mich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten. Gott, mein Inneres sehnt sich nach deinem heilenden Wort. Es gibt Tage, die gehen ruhig dahin, erfahren Freude und Glück und nähren die Idee, alles könne immer einfach so weitergehen. Und es gibt andere Tage, die mich daran erinnern, dass es anders ist. Dass nichts bleibt, wie es ist, dass mir Wege verwirrt sind. Da verletzen mich die Schwächen anderer, da leide ich an meiner eigenen Schwäche. Und es sind nicht nur unsere Schwächen, es ist auch unsere Schuld, die wir heute Morgen vor dich bringen. Mein Inneres sehnt sich nach deinem heilenden Wort, dass es mir den Weg zeige, den ich gehen kann, dass es mir vorausleuchte, wie du verheißen hast, wenn ich mutlos den nächsten Schritt nicht wagen mag. Gott, mein Inneres sehnt sich nach deinem heilenden Wort. Herr, sei mir Sünder gnädig. Kyrie eleison. Hört den Zuspruch aus Gottes Wort: Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz. und erkennt alle Dinge. So haben wir Zuversicht zu Gott. Lebendiger Gott, du streust den Samen deines Wortes in diese Welt, in unsere Gemeinde, in unser Leben. Und du brichst immer wieder die harte Kruste unserer Selbstrechtfertigungen auf und all das, was uns unempfindlich macht für dein Reden. Herr, weiche neu die Krume unseres Herzens, dass wir empfänglich werden für dein Reden. Öffne unsere Sinne und unseren Geist für deine Wirklichkeit und lass das Wort deiner Gnade durchdringen zu unserem Herzen. Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, gestern, heute und morgen. Wir singen gemeinsam aus der Wortlaute Nummer 20.
Ich lese Ihnen ein Gleichnis, das Gleichnis vom Sämann, eine der schönsten Geschichten aus der Bibel. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zum Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, thank you. What's your story? So heißt es auf diesem kleinen Flyer, den Sie am Eingang bekommen haben. What's your story? Übersetzt, was ist deine Geschichte? Wie ist deine Geschichte? So fragt eine Firma, die sehr erfolgreich Sport-, Arbeits- und Survival-Kleidung verkauft. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen für irgendeinen besonderen Verkäufer oder für eine Firma, sondern ich finde dieses Bild verbunden mit dieser Frage sehr spannend. Ja, was ist eigentlich meine Geschichte, meine Lebensstory? Natürlich kann ich Geschichten aus meinem Leben erzählen, vielleicht auch spannende Geschichten. Aber ob die so atemberaubend sind wie eine Segelregatta in Gischt, Wellen und Sturm, vielleicht können Sie das auf diesem kleinen verwischten Bildchen erkennen. Facebook, WhatsApp und Co. ermöglichen es uns ja heute, unsere Lebensgeschichte anhand von Bildern miteinander zu teilen. Timeline, ein Stück weit so unsere Lebensgeschichte, die wir da abbilden. Wir inszenieren uns selber, um zu zeigen, was wir essen, welche Locations wir besuchen, wo wir gerade im Urlaub sind und wie groß unsere Fangemeinde ist, will ich das mal sagen, wie aktiv wir vernetzt sind. Wer das besonders gut kann und viele Follower gewinnt oder sogar kaufen kann, wie man jetzt lesen kann, der darf sich am Ende Influencer nennen. Influencer, der Anglizismus des Jahres 2017. Influencer übersetzt vielleicht Beeinflusser, früher nannten wir das Vorbild. Aber wer will sich heute noch hinstellen als Vorbild? Vielleicht, weil wir dann zu viel von uns preisgeben würden und weil vielleicht doch keiner von uns taugt dazu. Weil wir uns auch nicht angreifbar machen lassen wollen, weil wir doch lieber so von uns die Schokoladenseite zeigen. Darum die inszenierten und die inszenierten Bilder und die geschminkten Gesichter. Ja, was ist meine Geschichte? Welches Bild könnte vielleicht mein Lebensthema treffen? Vielleicht auch nur meine derzeitige Stimmung? Vielleicht ist so eine Segelregatta im Sturm ja das richtige Bild oder vielleicht geht es uns auch ganz anders, vielleicht eher so wie eine ruhige Fahrt in einem Heißluftballon. Ich glaube, dass wir alle immer wieder zwischen verschiedenen Bildern schwanken, die für uns passend erscheinen. Vielleicht, denke ich, manchmal ist mein Leben wie eine abenteuerliche Rucksackreise durch Israel. Das habe ich mal erlebt und das fasziniert mich bis heute und ich glaube, dass das so ein Lebensthema sein könnte. Aber manchmal denke ich auch, es ist wie ein sonntäglicher Besuch im Zoo, wo alles so ein bisschen eingestielt ist und alles sehr, sehr berechenbar. Und so ist es vielleicht bei uns allen, dass bei uns verschiedene Bilder im Kopf sind über das, wie wir unser Leben abbilden würden, wie wir es vielleicht nach außen hin zeigen würden. Manche würden denken, die Geburt des ersten Kindes, so ein Riesenglück, das in mein Leben kam. Für andere ist es vielleicht der Auszug des letzten Kindes. Für manche vielleicht der erste Zahn des Einjährigen. Für andere sind es vielleicht die dritten Zähne. Eine Arschbombe vom 5-Meter-Brett oder der Auftritt der Rolling Stones. Vielleicht ist mein Leben eher ein Kampf als ein Erntedankfest. Vielleicht eher ein Abenteuer als ein Scheitern. Vielleicht stehen wir mehr am Anfang oder sind wir schon am Ende? Ist unser Leben eine Wüste, würde ein Wüstenbild passen oder ist es eher eine Oase? Wenn wir ehrlich sind, gibt es wohl immer wieder beides, wie in Wellenbewegungen, gerade wie wir uns fühlen. Und klar, niemand von uns stellt sein Scheitern ins Schaufenster. Aber dürfen wir vielleicht davon reden? Gibt es vielleicht einen Schutzraum, wo wir davon berichten können, dass wir auch nicht nur diese Ups haben, sondern auch die Downs? Und ist uns das als Christen nicht vielleicht besonders möglich, auch als Vorbilder, wie Jesus uns sieht, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt? Ja, das Dunkle, die Schwächen, unsere Kämpfe, alles das gehört auch zu unserem Leben. Und Paulus erzählt von dieser Geschichte sehr offen, sehr transparent. Sein Lebensbild, ich habe mal überlegt, was würde dafür passen? Vielleicht der Sturz vom hohen Ross vor Damaskus in dem blendenden Licht Jesu. Dieser Umsturz hat sein Leben umgekrempelt, vom wutschnaubenden Christenverfolger zum unbeirrbaren Botschafter Jesu und einem Menschen, der zu beidem stehen konnte, zu den Schwächen, zum Versagen, zu der Schuld, aber auch zu der großen Gnade Gottes. Paulus, würde ich sagen, war ein Influencer. Er hat Menschen in Korinth gewonnen mit seiner Begeisterung für Jesus. Aber nun ist sein Stern gesunken. Er findet kaum noch Gehör. Er schreibt seiner Gemeinde einen Brief. Er ringt darum, dass er mit seiner Lebensstory gehört wird. Ich lese aus dem 12. Kapitel des 2. Korintherbriefes. Paulus spricht von sich in der dritten Person zwischendrin, weil er meint, ich will mich hier nicht rühmen, nicht selber in den Mittelpunkt stellen, aber weil er von den Korinthern so angegriffen wird, dann möchte er seine Story doch noch einmal richtig aufmotzen, will ich jetzt mal so sagen. So nimmt er sich selber so ein bisschen ironisch da zurück. Er fühlt sich zwar wie bei einer Segelregatta, würde ich sagen, so mitten im Sturm, so würde ich seine Gefühlslage auch in diesen drei Kapiteln, in denen er das schildert, deuten, aber er glaubt, dass tatsächlich den Korinthern er nicht das Scheitern vor Augen malen muss, sondern ihnen vor Augen malen darf, dass am Ende die Gnade Gottes siegt und das Gute, was er empfangen hat, die Visionen, von denen er dann spricht und die Offenbarungen, ihn dazu befähigen, hier das Wort zu ergreifen. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief. Paulus schreibt, ihr zwingt mich dazu, dass ich mein Selbstlob noch weiter treibe. Zwar hat niemand einen Nutzen davon, trotzdem will ich jetzt von den Visionen und Offenbarungen sprechen, die vom Herrn kommen. Ich kenne einen Menschen mit Christus verbunden, der vor 14 Jahren in den Himmel versetzt wurde, in den dritten Himmel versetzt wurde. Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Jedenfalls weiß ich, dass diese Person ins Paradies versetzt wurde. Ob körperlich oder nur im Geist, das weiß nur Gott. Dort hörte sie geheimnisvolle Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Im Blick auf diese Person will ich prahlen. Im Blick auf mich selber prahle ich nur mit meiner Schwäche. Wollte ich aber für mich selbst damit prahlen, so wäre das kein Anzeichen, dass ich den Verstand verloren hätte. Ich würde ja die reine Wahrheit sagen. Trotzdem verzichte ich darauf, denn jeder soll mich nach dem beurteilen, was er an mir sieht und mich reden hört und nicht höher von mir denken. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben, ein Engel des Satans. Darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern, ja. Ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen. Diese Worte entstammen einer langen Verteidigungsrede von Paulus an seine Gemeinde in Korinth. Paulus ist schockiert über die heftige Kritik an seiner Person. Was werfen sie ihm vor? Der Paulus ist zu schwach. Er wirkt so kränklich. Sein Auftreten ist nicht besonders beeindruckend. Der fesselt nicht. Nein, da haben wir schon bessere Leute gehört. Nun hätte Paulus das wohl noch ertragen, obwohl er sich sicherlich gekränkt fühlt, dass die, mit denen er doch die Gemeinde gegründet hat, ihm nun respektlos den Rücken kehren. Soll er sich das bieten lassen? Oder soll er, Paulus, die hohe Arie des Selbstlobes doch anstimmen? Paulus springt auf diesen Zug mal so versuchsweise auf, denn Klappern gehört ja wohl überall vermutlich zum Geschäft. Ja, es muss gelobt werden, sagt er, und ich will jetzt auch mal angeben mit dem, was ich zu bieten habe. Und das ist wirklich nicht wenig. Aber es nützt nicht, so schiebt er immer wieder nach mit eigenen Worten, Eigenlob stinkt. Aber trotzdem, was können andere, was ich nicht auch kann? So seine Behauptung. Daher kommen diese Worte mehr und öfter häufig in diesen drei Kapiteln seiner Verteidigungsrede vor. Ich habe mehr gearbeitet, öfter gelitten. Ja, tatsächlich, Paulus erzählt vom Schiffbruch, vom Gefängnis, von Flucht, Frost, Bedrohung in Wüsten und Städten. Er wurde verprügelt, weggejagt, gesteinigt und fast getötet. Paulus sieht, dass seine Gegner in Korinth immer stärker werden. Sie stellen sein Apostolat in Frage. Paulus nennt sie daraufhin Betrüger und falsche Apostel. Wie wird hier gerungen und gekämpft? Er schreibt unter Tränen. Er kämpft um seine Glaubwürdigkeit. Er schreibt sehr persönlich. Er nennt seine Kritiker Hyperapostel, Überapostel. Und was die können, das kann ich schon lange. Denn er war tatsächlich körperlich oder vermutlich in einer Vision, er weiß es nicht, so schildert er, bis in den dritten Himmel entrückt, was immer das sein soll. Er war mit anderen Worten richtig entrückt, abgehoben. Er hat himmlische Worte gehört. Er war, so sagt er, ins Paradies versetzt. Aber er kennt auch die andere Seite. Satans Engel hat ihn mit Fäusten geschlagen. Er spricht von einem Stachel im Fleisch. Paulus, beide Bilder, der Himmel und die Hölle. Was meint er damit? Warum bleibt er mit diesen Bildern vom Satan so unkonkret? Ist das ein körperliches Leiden, ein seelisches? Manche meinen, Paulus hätte vielleicht eine epileptische Krankheit, vielleicht auch eine Depression. Für Paulus ist es kein Zufall, dass er leiden muss. Gott selber hat ihm diesen Stachel, oder wie Luther übersetzt, diesen Pfahl, diese Schwächung, diesen Dauerschmerz zugemutet. Nicht zugefügt, zugemutet. So deutet es zumindest Paulus, um damit klarzukommen, dass es ein anderer ist. Nicht Gottes Wille, der ihn hier schlägt. Nicht Gott quält ihn. Aber Gott hat diese Qual offensichtlich geschehen lassen. Dreimal hat er Gott intensiv darum gebeten, dass diese Krankheit oder was immer es ist, von ihm weichen möchte. Schließlich hört aus dem Munde Jesu diese Worte: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So lautete auch die Jahreslosung von 2012. Die neue Luther-Übersetzung 2017 führt hier folgende Worte an: Denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Und das ist etwas, noch etwas wörtlicher übersetzt. Meine Kraft, Gottes Kraft, vollendet sich erst, kommt zum Ziel in unserer Schwachheit. Warum lässt Gott diesen stechenden Schmerz zu, auch in meinem Leben? Paulus sagt, damit ich nicht übermütig werde und mich meiner hohen Begabungen überhebe. Denn dazu hätte Paulus tatsächlich Grund gehabt. Er ist, so würde ich sagen, der Professor des Neuen Testaments. Er hatte eine ausgezeichnete theologische Ausbildung, die beste seiner Zeit, zu Füßen des rabbinischen Theologen Gamaliel. Seine Briefe im Neuen Testament haben, so denke ich, eine theologische Dichte und tiefe Durchdringung des Heilswirkens Gottes, die man bei Petrus und Jakobus so zugespitzt nicht findet. In ironischer Distanz zu sich selber schämt sich Paulus auch nicht herauszustreichen, was ihn auszeichnet. Klar, es bringt nichts, damit zu prahlen. Da wird man nur hochnäsig und dreht sich am Ende um sich selber. Aber verstecken gilt auch nicht. Und so den Schwanz einziehen und zu sagen, naja, lass die mal hier jetzt ihre Dinge auskosten, das kann Paulus auch nicht akzeptieren. Er will hier seine Stärken rühmen, um dann am Ende noch ganz offensiv oder offensiver sich zu seinen Schwächen zu bekennen. What's your story, will ich mal fragen, Paulus, was ist denn deine Geschichte? Wir können sie nachlesen in der Apostelgeschichte und in seinen Briefen. Und da kann man sagen, ihm wird kein Denkmal errichtet. Er wird geschildert als verletzlicher, innerlich zerrissener, aber hoffnungsvoller Zeuge Jesu Christi. Paulus rühmt sich am Ende und vor allem, und das ist sein Ziel, seiner Schwäche. Und ich glaube, gerade darum ist er für uns ein Vorbild. Kein Abziehbild, kein Hochglanz-Influencer. Und ich glaube, wenn wir heute Vorbilder haben und sind, dann sind das Menschen, die zu ihrer Schwäche stehen können. Paulus schreibt, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wie ist das mit unserer Schwäche? Sollen wir uns vielleicht voreinander unserer Krankheiten rühmen? Gehören Süchte dazu? Auch Sünden? Oder geht es vor allem eben um diese Klage auf hohem Niveau, will ich mal sagen, die uns manchmal in manchen Seniorenrunden, wenn wir mit unseren Eltern zusammen sind, passiert das manchmal auch, dass man sehr detailreich ausgeschmückte Krankheitsgeschichten hört und sich darin gegenseitig übertrumpft. Paulus ließ es offen, was sein Pfahl im Fleisch war. Und vielleicht ist das auch gut, dass wir nicht alles erzählen. Was sind Ihre Schwächen? So ist übrigens eine beliebte Frage bei Einstellungsgesprächen, wenn man dann die Zeugnisse vorgewiesen hat und gezeigt, was man alles drauf hat, kommt zum Schluss dann oft so diese Frage, und gibt es bei Ihnen noch Schwächen? Viele antworten dann, meine Ungeduld, um auch damit nochmal zu punkten, denn ein ungeduldiger Mensch ist vielleicht ein erfolgshungriger Mitarbeiter, der strebsam die Ziele des Unternehmens verfolgt. Aber wer antwortet schon ehrlich auf die Frage, was sind Ihre Schwächen und sollten wir das wirklich tun? Paulus serviert seinen Gemeinden seine Schwächen nicht auf einem Silbertablett und erzählt von seiner dunklen Vergangenheit als Verfolger der Gemeinde Jesu auch nicht mit blutrünstigen Szenen, aber er schämt sich dessen, was er da getan hat in seiner Anfangszeit. Und er schämt sich auch nicht, die Anfragen, die kritischen Anfragen, die O-Töne seiner Kritiker in seinem Brief zu zitieren. Wenn wir vor anderen konkrete Schwächen zugeben, erleben wir, dass dieses Wissen auch gegen uns verwandt wird. Und im Raum der Gemeinde liegt hier sicher eine besonders große Versuchung, in großer Offenheit über konkrete Schwächen zu sprechen und dann in Schubladen unter uns einzusortieren. Ach, sieh mal an, da kommt wieder das Sensibelchen, die kennen wir doch schon. Na klar, dieser Bulldozer, der muss wieder alles platt machen. Paulus musste in Korinth und vermutlich auch in anderen Gemeinden mit dem Etikett leben, schwaches Auftreten, blasser Charakter, wortreiche, starke Briefe, aber einschleifernde Predigten. Lass dir meiner Gnade genügen, so ist es halt. Das tröstet Paulus. Ich habe meine Grenzen. Ja, ich kann die Leute nicht um den Finger wickeln. Ja, ich mache mich nicht als geistlicher Demagoge. Nun gut, ich muss mich nicht vergleichen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wir sind nicht auf die Gnade von Menschen angewiesen. Paulus hört, dass ein anderer Gnade schenkt. Sei mit meiner Zuwendung zufrieden. Sie allein ist ausreichend und sie wird bewerkstelligen und das wird dann auch Auswirkungen haben auf deine Gemeinschaft, in der du lebst. What's your story? Was ist deine Geschichte? Unter uns hat sie mit der Geschichte Jesu zu tun. Diese Geschichte, unsere eigene Geschichte, ist verbunden und verwoben mit der Geschichte Jesu, seiner Geschichte, seiner Nähe zu Kranken, Schwachen, Ausgestoßenen, zu Armen, Gefangenen und Geflüchteten. Das ist die Geschichte von Gnade, von der wir selber leben, weil sie uns aufrichtet aus dem Staub, weil sie uns auch hilft, mit den Brüchen unseres Lebens klarzukommen und weil diese Geschichte uns zu einem guten Ziel führt, auch wenn wir uns von der Gemeinschaft des Glaubens manchmal allein gelassen fühlen. What's your story? Was ist eigentlich meine Geschichte? Welches Bild verbindet sich heute Morgen für dich damit, für deine Mitarbeit an den verschiedenen Stellen in unserer Gemeinde, vielleicht als Musiker, als Presbyter, als Ehrenamtliche? Was ist unsere Geschichte nun ohne Andres Kuhn? Ich glaube, da brauchen wir wohl noch etwas Zeit und eine ehrliche Bestandsaufnahme, wer wir sind, vor Gott, auch voreinander. Und ob wir eine Mannschaft sind, wie auf diesem Bild, die die Herausforderungen anpackt, die Gott nun an uns stellt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Vorschein. Kein leichter Weg, aber das ist unsere Story. Amen. Thank you. der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Evangelisch getauft wurden Elias Schriegel und Luca Jürgens. Und verstorben sind Ursula Disper, Österreicher Straße, 88 Jahre, Anneliese Mehnert, Memelstraße, 80 Jahre, Bernhard Wolf, Alexanderstraße, 87 Jahre, Paul Gember, Grüner Weg, 86 Jahre. Herr, wir danken dir für unsere Täuflinge und auch für die Menschen, die von uns gegangen sind. Herr, du bist das A und das O, der Anfang und das Ende unseres Lebens. Und wir beten, dass wir das auch erkennen. Schenk uns Augen dafür. Lass nun in diesem Leben der Täuflinge und im Leben der Angehörigen dein Wort der Hoffnung, deiner Treue und Gnade aufgehen, dass sie Trost und Freude empfinden. Amen. Ich möchte danken für die Gaben der letzten Woche im Klingelbeutel. 239,56 Euro und die Kollekte 181,37 Euro. Die heutige Kollekte am Ausgang ist bestimmt für den Mittagstisch. Ist was im Lutherhaus an der obersten Stadtkirche. Die Essen sind dort gesponsert, auch durch unsere Kollekten, und ermöglichen Menschen mit einem geringen Budget dort zu essen und Gemeinschaft zu erfahren. Ich möchte noch hinweisen auf den kommenden Dienstag. Da feiern wir 300 Jahre reformierte Kirche. Dann war die Einweihung. Ab 11 Uhr gibt es stündlich Führungen und ab 16 Uhr eine besondere Führung zur Geschichte mit Chor. Sie finden das auf dem Flyer, der ausgeteilt wurde. Und am Ausgang auch wieder Tischlein deck dich. Am Freitag, den 16.02., der Anmeldeschluss endet diese Woche. Bitte überlegen Sie doch, ob das nicht eine tolle Gelegenheit wäre, in der Gemeinde ein bisschen Anschluss und Austausch zu finden. Eine wunderbare Möglichkeit. Ja, und an dieser Stelle möchte ich jetzt Andres Kuhn bitten, dass er sein Wort an uns richtet.
Liebe Gemeinde, ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen der Presseartikel von meinem Weggang nach 30 Jahren in dieser Gemeinde sehr überrascht und auch verstört hat. Es ist wahr, dass Liebgard und ich uns trennen wollen, weil wir in wichtigen Beziehungsfragen keine tragfähigen Klärungen finden konnten, obwohl wir es über mehrere Jahre versucht haben. Am Ende trennen wir uns einvernehmlich und mit viel Verständnis füreinander. Ich habe von mir aus die Superintendentin um meine Versetzung gebeten und dies am Donnerstagabend dem Presbyterium gegenüber erklärt, weil es mir der beste Weg erschien für die Gemeinde und alle anderen Beteiligten. Sie werden verstehen, dass ich die Hintergründe dazu nicht in einer kurzen Mitteilung erläutern kann. Vieles davon ist sehr persönlich und es kann leicht missverstanden werden. Das betrübt mich, denn ich möchte gerade und ehrlich mit den Erfahrungen und mit Ihnen umgehen, so wie es meine Frau und ich auch miteinander und mit dem Presbyterium getan haben. Nicht immer kann man alles sagen, nicht zu jeder Zeit und nicht zu jedermann. Und hier ist heute nicht der richtige Ort, um sehr persönliche Dinge zu erklären. Wenn Sie den Eindruck haben, wir sollten darüber nochmal persönlich reden, dann sprechen Sie mich an. Und vielleicht ist ein solches Gespräch dann auch möglich, gut und weiterführend. Vielen Dank für Ihre Hörbereitschaft und für alle Anteilnahme, die Sie zeigen. Manche haben das auch schon in Form von verständnisvollen E-Mails getan. Das war tröstlich. Es ist ein schwerer Weg für alle Betroffenen und wir hoffen, dass Gott uns eine gute und tragfähige Zukunft schenkt. Dankeschön.
Wir wollen nun die Fürbitten halten. Ich bitte Sie, die einzelnen Fürbitten aufzunehmen mit dem Ruf: Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, wir haben uns heute fragen lassen, was ist deine Geschichte? Wir bitten darum, dass du deine Geschichte mit uns weiterschreibst. Es gibt so viele Episoden, die wir voll Dankbarkeit erzählen. Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit und Heuchelei und vor der Selbsttäuschung. Unsere Frömmigkeit sei das Leitmotiv unseres Lebens. Wir bringen dir unsere persönlichen Schwächen, körperlicher Art, seelischer Art, gesundheitliche Einschränkungen. Wir bringen dir den Stachel in unserem Fleisch, den Schmerz, der unsere Energie auffrisst. Hilf du uns akzeptieren, dass du uns nicht jede Last nimmst. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
Wir bitten dich für alle, die unter ihrer Schwäche leiden, die traurig sind oder alleine, dass sie deine Liebe und Nähe spüren, dass sie jemanden finden, der es bei ihnen aushält, der da ist, mit ihnen lacht und mit ihnen weint, mit ihnen die manchmal steinigen Wege durch Dunkelheit in dein Licht geht. Wir bitten dich für alle, die anderen helfen, die Menschen besuchen und pflegen, dass ihnen die Kraft dazu nicht ausgeht und sie Freude an ihrem Dienst haben. Lass sie erfahren, dass deine Gnade genügt. Zeig ihnen, dass du als ihr Ziel auch in Schwierigkeiten offen und immer anwesend bist. Hilf zu vergeben und deine Liebe weiterzugeben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
Herr, unser Gott, wir beten für diese Welt. Wir klagen dir ihre Nöte, ihre Gottvergessenheit, die großen Gefahren. Wir beten für unsere Versöhnungskirchengemeinde, ihre Mitarbeitenden, ihre Mitglieder und die, die nicht mehr zu uns gehören oder noch nie zu uns gehört haben. Hilf uns, unsere Geschichte mit dir zu erzählen und zu leben. Lass unsere Gemeinde ein Ort sein, an dem wir dafür kämpfen, dass die Schwachen Schutz und Trost erfahren und die Starken ermutigt werden, ihre Kraft für die einzusetzen, die es nötig haben. Wir beten für Liebgard und Andres, für ihre Kinder und für alle, die ihnen angehören, für alle Entscheidungen, die jetzt anstehen, für ihren weiteren Weg. Sei du bei ihnen. Lass uns nun gemeinsam erfahren, deine Gnade genügt. Amen.
Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Herr Jesus Christus, du Priester des ewigen Gottes, du betest auch für mich, weil mein Leben dir oft ins Gesicht schlägt und ich mein Versagen nicht ausgleichen kann. Tritt du vor Gottes Angesicht für mich ein. Herr Christus, du Lamm des ewigen Gottes, du trägst meine Fehler, mein Versäumen, die Schmerzen, die ich anderen bereite, in den Tod und bezahlst dafür. Begreifen kann ich das nicht, aber ich danke dir für deine unermessliche Liebe, die mich bis in den Tod hinein erträgt. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern vergib uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Keiner sei in sich verschlossen. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Kommt, denn es ist alles bereit. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wir beginnen mit dem Gemeinschaftskelch und in der nächsten Runde werden wir die Einzelkelche teilen und wechseln dann jeweils. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr recht frei. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.
Amen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir singen gemeinsam, bewahre uns Gott. Vielleicht können wir uns dazu erheben. Gehet hin im Frieden des Herrn, Gott sei ewiglich Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir seinen Frieden. Wir sehen uns beim Kirchcafé.